Immuntherapie gegen Krebs, der Podcast der IOZK-Stiftung.
Kommen wir zum heutigen Schwerpunktthema Krebs und Metastasen. Frage zu Beginn, was sind eigentlich Metastasen und wie entstehen sie, Dr. Stücker?
Metastasen sind eigentlich immer das schlechte Ergebnis von Krebs. Krebs ist ja ein Tumor, aber da gibt es eben bösartige Tumore und gutartige Tumore. Bösartige Tumore definieren sich dadurch, dass eben die Zellen aus diesem primären Tumor aktiv den Zellverband verlassen können, sich in ein anderes Kompartiment, ein anderes Gewebe einnisten können, dort erstmal ruhen oder auch direkt oder später ein neues Wachstum beginnen können und dann sind das die Metastasen. Das ist die Voraussetzung, um zu sagen, dieser Tumor ist bösartig, wenn diese Option vorhanden ist.
Ist die Immuntherapie denn eigentlich effektiver gegen Metastasen?
Wenn wir jetzt eine Immunantwort gegen diese bösartigen Tumorzellen initiieren, sodass das Immunsystem diese erkennt und geht da von sich aus aktiv gegen vor, dann haben wir natürlich eine Sicherheit, dass diese Metastasen nicht richtig ans Wachstum kommen. Also eine Immuntherapie, eine aktiv-spezifische Immuntherapie, die die Tumormolekularstruktur lernt oder angelernt bekommt und kann dann ein immunologisches Gedächtnis bilden, kann nachhaltig dafür sorgen, dass die Metastasen in der Zukunft eine schlechtere Situation haben.
Ist deshalb die Ausbildung von den Gedächtniszellen so wichtig?
Ja. Also bei Immunantworten, wenn wir eine langfristige Immunantwort haben möchten, dann brauchen wir natürlich eine Erinnerung. Und diese Memory, nennt man eben dann Memory-Antwort oder Gedächtniszellen, die können gebildet werden von Immunzellen, genauso gut wie unsere Nervenzellen das ja auch machen. Unser Gehirn kann etwas lernen, kann das erinnern und wenn dann auf einmal diese Situation wieder aufkommt, wissen wir genau, wie wir reagieren müssen. Und so funktioniert auch eine Impfung, die dann im Immunsystem für Molekularstrukturen hier eine Erinnerung festsetzt, die dann aber auch eine Reaktion zur Folge hat.
Ja, ich kann da eben noch etwas ergänzen. Da sind Studien gewesen, die sagen, dass eine Immunantwort, die sich richtet auf die Antigenen von metastatischen Lokalisationen, sogar eine bessere Gesamtimmunität gegen den Tumor macht im Vergleich mit der Immunität, die nur auf die Primärtumor sitzt. Also möglicherweise die Metastasen, die irgendwo anders im Körper überleben müssen, haben sicherlich auch andere antigenische Strukturen und müssen auch von das Immunsystem anerkannt werden. Und das ist eigentlich eine Strategie, wo ich weiß, dass einige Leute, Kollegen damit im Gange gewesen sind, zum Beispiel ein Nierzellkarzinom mit Lungenmetastasen. Wenn man Gewebe nützt für die dendritische Zellvaccine, sollte es sogar besser sein, die Lungenmetastasen als Quelle von Antigenen zu nutzen, als die Primärtumor. Und das zeigt, wie wichtig das Immunsystem ist, die Metastasen überall im Körper irgendwo anzugreifen.
Man muss sich vorstellen, von dem Primärtumor laufen die Tumorzellen weg und müssen sich in einem anderen Gewebe neu organisieren. Dabei werden sie sich auch wieder verändern. Es ist nicht mehr der gleiche Tumor, sondern die müssen sich ja der Gegebenheit anpassen und somit verändern die sich wieder gegenüber von dem Primärtumor. Und wenn ich jetzt nur einen Primärtumor habe und mache daraufhin eine Immunantwort, dann habe ich eigentlich eine Ausbildung von Historikern. Früher war der Tumor der ist dann wegoperiert worden, aber die Metastasen, die weggelaufen sind, die mussten eine ganz andere Strategie entwickeln, um zu überleben und um darauf auch wieder zu metastasieren und deswegen sind die nicht vergleichbar mit dem Primärtumor.
Ist das deshalb, dass man eine Erhaltungsphase braucht?
Das ist noch ein anderes Thema. Also gerade haben wir gesprochen über Primärlokalisation und Metastasen, wo Dr. Stücker schon sagt, die Metastasen muss man eigentlich extra im Auge nehmen, denn die haben sich schon geändert. Die Erhaltungsphase von unserer Immuntherapie ist dann ein weiterer Schritt. Wenn wir dann die Tumoren und die Metastasen unter Kontrolle haben und wir haben eine Immunabdeckung aufgebaut, dann sind die Tumoren so intelligent, dass sie versuchen, unter dem Immunschutz rauszukommen. Das nennt man Tumor Immune Escape Mechanism. Und diese neue Initiativen von der Tumor muss man auch im Griff haben. Und dafür ist dann die Erhaltungsimmuntherapie. So nach der ersten grobe Abdeckung von allen Tumorantigenen, primär und metastatisch, muss man wissen, der Tumor ist dynamisch, versucht sein eigenes Leben aufzubauen. Und dafür müssen wir permanent eine Erhaltungsimmuntherapie machen, dass wir alle neue Initiativen von dem Tumor auch abdecken.
Das kann man zum Beispiel auch so sehen, wenn wir jetzt eine Grippeimpfung machen. Dann machen wir eine Grippeimpfung von den aktuellen Grippeviren, die in Asien irgendwie zuerst aufgekommen sind, weil immer im Osten die Sonne aufgeht und alles geht so rum. Dann werden dort Grippeviren gezüchtet und dann werden die im Herbst oder bei uns in Europa und in Nordamerika den Patienten gespritzt. Und dann hat man gegen die aktuell aufkommende Grippe, hat man dann eine Immunantwort. Aber die Viren, die verändern sich ja immer wieder und deswegen muss man auch so eine Impfung immer wieder aktualisieren und auffrischen. Und so kann man sich das auch vorstellen, wenn man einmal gegen eine bestimmte Tumorzellstruktur etwas geimpft hat, dass sich mit der Zeit diese Struktur verändert und deswegen muss man immer gucken, dass man die Immunantwort aktualisiert. Und dafür ist so eine zusätzliche anhaltende Therapie sinnvoll.
Gibt es neue Ausrichtungen in der Forschung oder auch in der Behandlung, um genau dieses Thema Metastasen besser in den Griff zu bekommen?
Das ist, glaube ich, überhaupt das Grundthema bei der Krebsbehandlung. Das A und O. Wenn man einen Patienten operiert und schneidet alles im Gesunden raus, nennt man das eine R0-Resektion. Und dann hat man die Hoffnung, der Patient ist geheilt. Aber leider sind ganz früh, da weiß man noch gar nicht, dass man einen Tumor hat, aus diesem primär wegoperierten Tumor schon Tumorzellen weggelaufen und setzen sich irgendwo hin und schlafen da erstmal. Und wenn wir jetzt nur uns auf die chirurgische Behandlung fixieren und sagen, damit haben wir sie jetzt geheilt, das ist leider nicht immer der Fall.
Aber wenn dann Metastasen da sind, dann gibt es richtig viel Forschung am Moment, wie man damit umgehen muss. Zum Beispiel in die Society of Neuro-Oncology ist eine separate Arbeitsgruppe richtig tätig über Behandlung von Hirnmetastasen. Denn wahrscheinlich ist die Tumorbiologie zurück ganz unterschiedlich von Hirnmetastase nach Hirnmetastase, ob das von einem Melanoma kommt oder von einem Brustkrebs. Das ist zurück ein Unterschied und man muss wahrscheinlich ganz separate Strategien aufbauen. Auch habe ich in die letzte Sitzung von der Economisten letzte Woche in Brüssel gehört, da ist eine Patientengruppe für Patienten mit Brustkrebs mit Hirnmetastasen. Denn ein von den Problemen, die an die Seite von den Patienten herrscht, ist das, und ich denke, das ist das Gleiche mit Melanom, wenn ein Hirnmetastase ist, können diese Patienten nicht mehr teilnehmen an viele klinische Studien. Das ist am meisten ein Ausschlusskriterium. Und das ist so eine Art Patientengruppe, wo wir mit unserer Erfahrung für Läsionen ins Gehirn eigentlich noch immer eine sehr rationale Versuch machen können, das ist dann richtig individueller Heilversuch, doch für diese Patienten etwas zu realisieren. Und wir haben doch einige Fälle auch mit Hirnmetastasen, wo wir am wenigsten eine Zeit lang die Hirnmetastasen unter Kontrolle halten können.
Sie sprachen gerade hier das Stichwort individueller Heilversuch an. Könnten Sie vielleicht das noch kurz erläutern? Was heißt das überhaupt?
Also wie ich das verstehe, ist, dass man hier in Deutschland richtig einem Patienten helfen kann. Da war ein Thesis in die Universität von Augsburg in 2014, ist juristisch beschrieben, was das Unterschied ist zwischen einer klinischen Studie und einem individuellen Heilversuch. Es ist sehr nah aneinander, aber trotzdem, es ist eine richtig rote Linie inzwischen. Und wie ich das verstanden habe, ist das ein individueller Heilversuch ist eigentlich eine Initiative von dem Patienten. Der Patient hat eigentlich die Standard of Care durchgelaufen, hat nicht geholfen. Der Patient kann dann teilnehmen in einer klinischen Studie, aber zum Beispiel, wenn Exklusionskriterien da sind, dann kann der Patient nicht mehr teilnehmen in einer klinischen Studie. Und dann kann ein Patient so in Deutschland nach einem Arzt gehen und zusammen mit dem Arzt eine Therapie aussuchen, die für die genau diese Situation vielleicht doch noch hilfreich sein kann. Und natürlich muss der Patient die Frage stellen. Der Patient muss auch alles verstehen, was das Antwort von dem Arzt ist. Und der Arzt muss natürlich irgendwo eine rationale Therapie nach vorne bringen und diskutieren. Und dann müssen die zusammen sagen, ja, mit dieser, unserer Situation gerade jetzt, kein anderer Mensch in der Welt hat jetzt diese Situation und haben wir diese Therapieoptionen, die wir eigentlich vernünftig einsetzen können. Und das ist dann ein individueller Heilversuch. Der Arzt darf überhaupt keine wissenschaftliche Frage dahinten haben. Der Arzt hat nur als Ziel, diesem Patienten zu helfen. Und die Zahl, die sehr wichtig ist, ist 1. Es ist nur ein Patient. Und da kommt man etwas manchmal in eine Diskussion, aber man kann doch nicht 10 oder 20 Mal für das gleiche Thema ein individueller Heilversuch machen. Das ist manchmal eine Kritik. Aber das ist dann eine Kritik, die zeigt, dass man individueller Heilversuch nicht gut versteht. Denn die Zahl in individueller Heilversuch ist immer nur 1. Und so werden auch bei uns die Patienten behandelt.
Dieser individuelle Heilversuch basiert auf unserem Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und daher kann jeder Mensch für sich auch bestimmen, wie er seine Krankheit behandelt haben möchte. Und wenn wir jetzt so eine dumme Diagnose haben, zum Beispiel von einem metastasierten Tumor, dann steht fest, wir haben in dem medizinischen Standard keine Therapie, die den Patienten jetzt kurieren kann. Aber wir haben natürlich eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie wir dem Patienten helfen können, aber der Patient wird aber deswegen nicht gesund, das ist ausgeschlossen. Und wir können vielleicht die Sache etwas bremsen. Und wenn der Patient sagt, pass mal auf, dieser Weg ist garantiert und amtlich leitliniengerecht, führt der zum Tode. Ich möchte jetzt mal was ganz anderes probieren. Dann muss er natürlich das mit seinem Arzt absprechen und da muss auch irgendwo eine Logik hinter sein, dass das auch irgendwo nicht ganz entfernt helfen kann. Dann hat der Patient das Recht darauf, dementsprechend behandelt zu werden. Weil der Patient darf immer über sein Leben bestimmen und nicht irgendwelche Protokolle.
Wird dieser individuelle Heilversuch, was die Kosten betrifft, von den Kassen übernommen?
Nach dem Gesetz her muss das der Fall sein. Es ist jetzt nicht so, dass die Patienten bei einer lebensbedrohlichen Erkrankung, die nicht mit den heutigen möglichen Standardtherapien kuriert werden kann und ein individueller Heilversuch hat die nicht ganz entfernte Möglichkeit, hier trotzdem ein positives Ergebnis zu erlangen, dann ist nach der Gesetzgebung müssen auch diese Sachen erstattet werden. Aber natürlich bei den Versicherungen kommt es natürlich immer darauf an, was man hat man für eine Versicherung abgeschlossen. Es gibt ja auch Versicherungen, die bezahlen nur, wenn an dem Tag die Sonne scheint oder wenn es regnet. Man kann ja abschließen, was man will. Und die gesetzlichen Krankenversicherungen, da hat das Gericht beschlossen, wenn Patienten gesetzlich versichert sein müssen, aufgrund der Struktur, wann eine gesetzliche Versicherung greift, und dann ist das ja gesetzlich vorgesehen, deswegen dürfen die Leute keinen Nachteil haben. Und wenn sie eine lebensbedrohliche Erkrankung haben, dann haben sie auch ein Anrecht auf eine Therapie, die ihnen vielleicht in ihrer Situation, die nach der Standardtherapie nicht kurierbar ist, behandelt zu werden.
Zum guten Schluss möchten wir uns herzlich bei Ihnen fürs Zuhören bedanken. Wir hoffen, dass Sie interessante Einblicke gewinnen konnten und freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Passen Sie gut auf sich auf, bleiben Sie gesund und bis bald.
Den Podcast finden Sie auf alle gängigen Podcast-Plattformen. Für Fragen, Anmerkungen und alle Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf iozk-stiftung.org.
und iozk.de.
Immuntherapie gegen Krebs, der Podcast der IOZK-Stiftung.
Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.